Erster Advent. Da sind wir schon wieder in der Weihnachtszeit, Adventszeit angekommen. Ich finde die Deko richtig schön. Diesen Adventskranz auf den Baumstämmen, total schön. Und ich freue mich wieder neu auf diese Zeit, die jedes Jahr wiederkommt. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Die ist ja irgendwie so perfekt. 1.12. Erstes Türchen aufmachen und erster Advent, da kommt ja alles zusammen. Und so gehen wir in den letzten Monat rein des Jahres. Ich mag so sehr, dass wir diesen Rhythmus auch bekommen. Und ich glaube, es ist was Göttliches drin, dass wir Dinge wiederholen in unserem Leben, dass eine Zeit wiederkommt und dass wir jedes Jahr auch neu uns an gewisse Dinge erinnern, auch so das Kirchenjahr, ja, so gewisse Highlights da. Und ja, ich bin so dankbar, dass wir dieses Fest als Christen mit Inhalt feiern dürfen. Genau, klar gibt's auch Leute, die einfach das Äußere so mitnehmen, einfach die Lichter und die Kerzen und die Atmosphäre und die Stimmung, das ist ja auch schon mal nicht falsch, nicht schlimm. Aber wie schön, wenn man nochmal dann was feiern kann und diese Zeit einfach leben kann und Gott Danke sagen kann für seinen Sohn Jesus. Gott Danke sagen kann für Weihnachten, wenn diese Weihnachtsfreude, die uns Christen so prägt und so ausmacht, wenn die durchbricht. Und wenn wir das auch noch teilen dürfen mit anderen Leuten, freue mich mega auf ein paar Outreaches die nächsten Samstage. Und genau, in Gütersloh zumindest machen wir da ein paar Sachen. Und auf Weihnachten, ja, genau. Das zu teilen, diese Liebe Gottes, sichtbar geworden in einem kleinen Baby, das dürfen wir feiern. Wunderschön, was für eine wunderschöne Zeit. Und das Jahr so abzuschließen. Ich möchte uns heute mit reinnehmen, auch so in zwei, ja, so Weihnachtsfiguren aus der Bibel, Weihnachtspersonen, Zacharias und Elisabeth, ein älteres Ehepaar, ein ziemlich altes Ehepaar, heißt es in der Bibel. Und da lese ich aus Lukas 1, 5 bis 7 erstmal. In der Zeit, als Herodes König von Judäa war, lebte dort Zachäus, ein Priester, der zur Abteilung des Abia gehörte. Seine Frau stammte wie er aus dem Geschlecht Aarons. Sie hieß Elisabeth. Beide lebten so, wie es Gott gefiel und hielten sich in allem genau an die Gebote und Weisungen des Herrn. Sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth war unfruchtbar und jetzt waren beide alt. Das ist ein ganz normales Ehepaar, was hier beschrieben wird, und die haben ein ganz normales Leben geführt. Gut, sie waren Priester, beide kamen aus dem Priestergeschlecht. Aber so, wir lesen jetzt nicht von großen Highlights in dem Leben oder auch groß, dass sie für Gott irgendwie weiter viel gemacht hätten. So, sie haben ihren Dienst gemacht und sie waren treu und zuverlässig und gottesfürchtig, haben korrekt gelebt, gesetzestreu gelebt und auch jetzt nicht negativ so heuchlerisch religiös, sondern wirklich, hey, die waren echt gerecht vor Gott in dem Sinn und waren echt, echt in Ordnung. Aber irgendwie auch so normal, ja, also genau, nichts Besonderes bis dahin. Was ich cool finde hier auch so, hier ist so ein Schwerpunkt nochmal, so sie beide, also beide lebten so, wie es Gott gefiel. Also die waren als Ehepaar echt so ein Team, das begeistert mich. So in der damaligen Kultur war schon nochmal das stärker patriarchalisch so, da war der Mann dann eben der Priester und die Frau stammte halt auch aus dem Priestergeschlecht, aber okay, der Mann war das halt. Und so, sie waren aber ein Team, beide haben sie, so waren sie zusammen an einem Strang gezogen. Aber sie hatten einen Schmerz in ihrem Leben und der Schmerz ihres Lebens war, dass sie keine Kinder bekommen konnten und dass sie jetzt schon alt waren und immer noch keine Kinder hatten. Die Folge davon war, dass sie von Menschen verachtet worden sind, das war eine Schande in der damaligen Zeit. Manche haben auch auf sie gezeigt und gesagt, oh, ihr, die Gnade Gottes ist nicht auf eurem Leben, sonst hättet ihr Kinder. So damals war das wie so ein Stigma auch, dass die Leute gesagt haben, hey, wenn Gott in eurem Leben ist, dann kriegt ihr auch Kinder, dann ist da Fruchtbarkeit auch in dem Sinne. Und so litten sie echt unter Verachtung von Menschen. Gerade auch die Elisabeth. Und jetzt, gut, sind sie alt geworden und man könnte denken, ja, das war's. Ein normales Leben mit Gott ohne große Höhepunkte, was jetzt zu Ende geht. Oder was bald zu Ende geht. Aber ohne Nachkommen. Zacharias hatte schon auf jeden Fall gebetet, vermutlich nicht mehr dann aktuell zu der Zeit, aber er hatte gebetet, das sagt das Wort auch, dass die Kinder bekommen, aber dieses Gebet war eben unerhört geblieben bis dahin. Aber ihre Namen, und die haben eine sehr große Bedeutung an der Stelle, Zacharias, Gott hat sich erinnert, Gott hat an mich gedacht, das ist die Bedeutung von Zacharias, Gott hat sich erinnert, Gott hat an mich gedacht. Und Elisabeth, Gottes Schwur, so, hey, Gottes Schwur, Gottes Zusage, Gottes Versprechen, Verheißung. Also das zusammengenommen, das ist schon ein Paket. Und dann kam der Tag, der alles veränderte. Dann kam dieser Dienst im Tempel, ganz normal, wo Aaron, sag ich schon, wo Zacharias ausgewählt wurde, in den Tempel zu gehen und für die Sünden des Volkes Israel um Vergebung zu bitten, Gott um Vergebung zu bitten. Er ging stellvertretend hinein und das Volk betete draußen, er wurde dazu ausgewählt, ausgelost. Und er hat dort eine Engelserscheinung. Ein Engel kommt zu ihm und sagt, Zacharias, ihr werdet einen Sohn bekommen und du sollst ihn Johannes nennen. Und der Johannes, der ist ein besonderer Mensch und der hat eine nationale Berufung, eine Berufung für das ganze Land Israel, für das ganze Volk. Er wird die Generationen verbinden miteinander, Eltern mit Kindern zusammenbringen. Da, wo es auseinandergeht, wo die Generationen auseinanderdriften, so, er wird es zusammenbringen und er wird einen Weg für Gott bereiten. Und er wird schon im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. So, mach dich bereit. Und der Zacharias hat einen Einwand, sagt, lieber Engel, ja, das klingt toll, aber wie kann das gehen? Meine Frau ist alt, ich bin alt, das klappt nicht mehr. Das klappt nicht mehr. Wie kann es gehen? Und als eine Konsequenz für diesen Unglauben, den er da an den Tag legt, wo er Gott nicht vertraut und sagt und nicht Gottes zutraut, ist er stumm von diesem Tag an. Er kann nicht mehr sprechen. Und er geht in eine Phase rein, 10 Monate des Nicht-Reden-Könnens, der Stummheit. Stummheit, das Wort habe ich erstmal googeln müssen, ob es das gibt, aber es gibt wirklich Stummheit. Und so, er geht raus aus dem Tempel, die beiden werden schwanger, also Elisabeth wird schwanger und sie ist überglücklich und sie freut sich so sehr und ihre Freude drückt sie so aus, dass sie sich 5 Monate lang zurückzieht in die Einsamkeit. Dass sie 5 Monate sich von der Gesellschaft absondert und sagt, ich bin mit Gott zusammen, ich will diesen Dank jetzt Gott ausdrücken, ich bin mit meinem Herrn zusammen. Und dann, als das Kind dann geboren wird, also nicht nach den 5, sondern nach den 9 Monaten oder 10 Monaten, ist der Tag gekommen, wo sie dem Kind einen Namen geben wollen. Und dann sind die Verwandten da und die Nachbarn, und es war auch so üblich, dass sie dann auch den Namen vorschlagen und zum, vielleicht auch bestimmen. Und sie schlagen vor, naja, Zacharias, so, Zacharias Junior, das wäre doch ein guter Name, so eben wie der Papa auch heißt, um das so fortzuführen. Und Elisabeth sagt, nein, er soll Johannes heißen. Und die Nachbarn und Freunde sagen, das stimmt doch nicht, warum Johannes, keiner heißt so bei euch in der Familie. Und sie rufen Zacharias und er wird gefragt, wie soll das Kind heißen, wie soll dein Sohn heißen? Und er schreibt auf eine Tafel dann drauf, er heißt Johannes, tatsächlich. Und in dem Moment, als er Johannes gerade fertig geschrieben hat, als ob das Wort war, um das es ging, ja, in dem Moment, wo er das fertig geschrieben hat, geht sein Mund wieder auf und er kann sprechen, seine Zunge ist gelöst, nach 10 Monaten gelöst. Und er lässt Folgendes aus seinem Mund heraus, einen Lobpreis, den ich gerne mit euch jetzt teilen möchte. Lukas 1, Abvers 67. Zacharias, der Vater des Neugeborenen, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Er sagte, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Aus dem Haus seines Dieners David hat er für uns einen starken Retter hervorgehen lassen, wie er es schon vor langer Zeit durch das Wort seiner heiligen Propheten angekündigt hatte. Einen, der uns aus der Gewalt unserer Feinde rettet und uns aus den Händen all derer befreit, die uns hassen. So erbarmt sich Gott seines Volkes und hilft uns, wie er es unseren Vorfahren zugesagt hat. Er vergisst seinen heiligen Bund nicht. Er denkt an den Eid, den er unserem Stammvater Abraham geschworen hat, dass er uns aus den Händen unserer Feinde befreien wird und dass wir ihm unser ganzes Leben lang ohne Furcht in Heiligkeit und Gerechtigkeit in seiner Gegenwart dienen werden. Ein gewaltiger Lobpreis kommt aus seinem Mund hervor nach 10 Monaten Stille. Und ich habe mich gefragt, was würde ich nach 10 Monaten Stummheit äußern? So. Ich hatte mal eine Phase, wo ich ein bisschen eingeschränkt war mit meiner Stimme, wo das ein bisschen mehr zu war und wo ich gemerkt habe, ich soll nicht so viel reden, sonst werde ich schnell wieder heiser. Und das war für mich schon schwierig, der ich jetzt nicht so ein Typ bin, der dauernd auch alle zuquatscht eigentlich, aber das war schon schwierig, dass ich nicht das immer äußern konnte. Das war schon echt herausfordernd. Und wie muss es denn jemandem gehen, der 10 Monate stumm ist und nur schriftlich sich äußern kann oder es lernt, mit Zeichen irgendwie dann zu kommunizieren? So heftig. Und was würde ich sagen, wenn ich nach 10 Monaten wieder endlich reden könnte? Würde ich erstmal vielleicht einen Worte-Check machen? Kann ich alles sagen? Ist alles noch da? Sind alle Worte noch da? Kann ich alles gut ausdrücken, formulieren? Oder ist das irgendwie eingeschränkt? Geht nur Lobpreis? Oder geht auch so normale Unterhaltung? So, oder vielleicht würde ich auch Gott Danke sagen. Wahrscheinlich auch, ja. Sagen, Gott, danke, dass ich wieder reden kann. Ja. Boah, das war jetzt aber eine lange Zeit, 10 Monate. Danke Gott, dass ich nicht ein Leben lang stumm sein musste, sondern dass ich jetzt wieder reden darf. Es ist schön, sich äußern zu können, zu kommunizieren. Danke Gott. Vielleicht würde ich Gott auch fragen, Gott, musste das sein? Ich meine, ich habe nur ein bisschen gezweifelt und es ist doch echt heftig, wenn so ein altes Ehepaar wie wir Kinder kriegen und so. Musste das sein, 10 Monate und so? So ein bisschen dieses Warum? Bei Zacharias war es komplett anders. Sein Herz war gefüllt mit ganz anderen Dingen als er selbst und seine Stummheit. Das erstaunt mich hier. Sein Herz war auf Gottes Ehre und auf seine Erlösung ausgerichtet für das Volk. Auf Dankbarkeit nicht für seine Heilung, dass er jetzt nicht mehr stumm ist, sondern Dankbarkeit für die Erlösung des Volkes. Dankbarkeit nämlich auch nicht auf sein Baby, was da gerade vor ihm ist, was vor ein paar Tagen geboren war, der Johannes, sondern Dankbarkeit und Blick auf das andere Baby, auf Jesus, der dann auch schon angekündigt worden war und der im Kommen war, ja, im Anflug war so. Und er ist begeistert in diesem Lobpreis, in dieser prophetischen Rede, und er sagt, lange angekündigt. Gott hat es schon lange angekündigt. Er hat es unseren Vorfahren zugesagt. Gott vergisst seinen Bund nicht. Gott denkt an seinen Eid. Seine Aussage hier ist, Gott hat uns nicht vergessen. Gott hat uns nicht vergessen. Und er dankt Gott so konkret und sagt, Gott, danke, dass du uns annimmst als Volk, dass du uns nicht vergessen hast, dass du uns einfach so nimmst, wie wir jetzt sind, so unvollkommen, unperfekt. Du nimmst uns an. Danke dafür. Danke für die Erlösung, dass du einen Weg machst, uns zu erlösen, uns herauszuretten. Danke für den starken Retter, der gerade kommt. Danke, dass du ihn geschickt hast. Und danke, dass er uns in Freiheit führt und uns vor unseren Feinden rettet. Danke. Danke, dass du dich erbarmst und dass du uns hilfst. Er ist ein barmherziger Gott, ein Gott, der hilft. Und zuletzt, danke, dass wir lebenslang dir dienen können, Gott. Lebenslang dienen können, ohne Angst und in Gerechtigkeit und Heiligkeit in deiner Gegenwart leben dürfen. Danke dafür. Danke, danke, danke dafür. Und das ist sein Lobpreis. Und ihr Lieben, das ist so die Botschaft, die ich uns heute zurufen möchte, die ich dir persönlich heute zurufen möchte. Gott hat dich nicht vergessen. Gott hat dich und mich nicht vergessen. Ja. Diejenigen, die schon länger auch in Bielefeld sind, wir hatten 2012 eine Pro-Christ-Veranstaltung in der Seidenstickerhalle und mir ist das Lied noch im Ohr, vielleicht vielen von euch auch. Gott hat uns nicht vergessen, er lässt keinen allein. Herr, dieses uns ist auch, Gott hat mich nicht vergessen, Gott hat dich nicht vergessen. Egal, wer du bist, der du heute hier bist, egal, ob du schon lange hier bist oder heute zum ersten Mal hier bist, egal, ob du Gott irgendwie persönlich kennst oder auf dem Weg bist, gerade ihn kennenzulernen, Gott hat dich nicht vergessen. Gott kennt dich so gut und er hat nicht vergessen die Versprechen, die er dir gegeben hat, die in dein Herz hineingepflanzt hat, vielleicht schon als Kind oder Jugendlicher. Er hat es nicht vergessen. Er hat es nicht vergessen. Und Zacharias als Person, er predigt das zu uns. Und Elisabeth, ja, so Gottes Versprechen, Gottes Schwur. Zacharias, Gott erinnert sich. Er ist nicht vergesslich, er ist nicht so wie wir Menschen. Wie oft vergesse ich Dinge? Und eigentlich mache ich mir viele Notizen und schreibe mir Dinge auf. Und trotzdem passiert das manchmal, dass ich Dinge vergesse. Und dann muss ich mich entschuldigen, dann schäme ich mich. Oh, wieder was vergessen. Und wenn ich kein Feedback kriege, dann habe ich vielleicht Dinge vergessen, was ich dann nie weiß, dass ich es vergessen habe. Und bei Gott ist es nicht so. Er erinnert sich. Er erinnert sich. Er muss sich nie entschuldigen, etwas vergessen zu haben, weil er es nicht vergisst. Er hat dich nicht vergessen. Und ihr Lieben, diese Dinge, die für die Zacharias Gott hier so preist und anbetet, die hat er immer noch, auch jetzt für uns, für dich ganz persönlich. Er nimmt dich an. Er nimmt dich an. Er erlöst dich. Annahme und Erlösung. Er hat den starken Retter geschickt, Jesus, der in die Freiheit führt und der dich vor deinen Feinden rettet. Und er erbarmt sich und er hilft dir. Und du kannst dein Leben lang ihm dienen, ohne Angst. Du kannst dein Leben lang ihm dienen, ohne Angst, in seiner Gegenwart sein und mit Gerechtigkeit und Heiligkeit vor ihm stehen. Das ist, was er dir gibt, was er hat für dich, für jeden von uns. Was können wir dafür tun? Was können wir tun, dass das in unserem Leben ankommt, dass es präsent bleibt und nicht eine Eintagsfliege ist? Nun, ich glaube, wir können es machen, an der Stelle besser als Zacharias, im Gebet bleiben, im Glauben festhalten. Wenn Gott etwas Außergewöhnliches verspricht, dass wir dann nicht es in Zweifel ziehen, sondern erstmal sagen, okay Gott, vielleicht werde ich erstmal still, aber okay Gott, du bist Gott und du kannst alles tun, auch das, was so crazy ist und was mich so überfordert. Okay Gott, du kannst es. Ja, ja, ja. Vielleicht mit dem Zweifel und Zaudern, aber ja, ja. Damit wir nicht in eine Zeit von Stummheit auch reinkommen müssen. Dass wir die 10 Monate auch vielleicht überspringen können von Stummheit. Aber selbst wenn wir in eine Zeit von Stummheit reingeraten und vielleicht sind auch manche von uns gerade in einer Zeit, wo du sagst, ey, ich fühle mich so, dass ich geistlich so stumm bin, dass da nichts von mir geht. Ich kann mich nicht so äußern. Ich kann Gott auch nicht so unters Volk bringen, wie ich gern würde. Ich kann das, was ich mit Gott erlebe, nicht so auf den Platz bringen. Da möchte ich dir sagen, mach's wie Zacharias, bleib in Dankbarkeit. Bleib in Dankbarkeit. Ihr Lieben, er blieb in Dankbarkeit, sonst hätte er nicht so einen Lobpreis losgelassen. Ja, wenn er in diesen Fragen wäre, Gott, was soll das jetzt? Ich will endlich wieder reden können. Gott, jetzt mach meinen Mund auch bitte wieder auf. Ich habe einen Dienst, ich bin Priester, ich muss kommunizieren. Ja, ich will mich mit meiner Frau unterhalten, wir wollen uns freuen über unser Kind. Ich will reden. Wenn er sich um sich gedreht hätte und sein Leid und seine Krankheit an der Stelle und sein Schmerz, dann hätte er nicht so einen Lobpreis dann loslassen können. Sein Herz blieb auf Gott ausgerichtet. Sein Herz blieb dankbar. Danke Gott, danke Gott, danke Gott. Und dann spricht er im zweiten Teil dann aber schon über seinen Sohn Johannes. Und da heißt es, und du Kind wirst Prophet des Höchsten genannt werden. Denn du wirst vor dem Herrn hergehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk zu der Erkenntnis führen, dass es durch die Vergebung seiner Sünden gerettet wird. Denn unser Gott ist voll Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben, und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Also Johannes wird hier genannt, ein Prophet des Höchsten. Ein Prophet des Höchsten. Ein Prophet ist einer, der für Gott spricht, nichts anderes. Jemand, ein Mensch, der von Gott hört und diese Worte an andere Menschen weitergibt. Manchmal an viele Menschen, manchmal an einzelne Menschen. Ein Prophet hört von Gott und er spricht anstelle von Gott und macht lässt Gottes Worte erklingen. Und Johannes soll den Weg für Jesus bereiten. Er war ein Wegbereiter. Er soll sein Volk zur Erkenntnis führen, dass es Rettung nur gibt, wenn die Sünden weggenommen werden. Dass die Sünde das Problem ist und dass es weggenommen wird durch Jesus, der dann eben kommt, durch den Retter. Das Evangelium letztlich. Er soll das Evangelium verkünden, vorbereiten. Und es wird gesagt über Johannes, dass seine Resultate, vielleicht fromm gesagt die Frucht seines Lebens, folgendes ist. Die Frucht seines Lebens, Licht. Johannes, wo du bist, wird Licht sein. Du sollst wie ein Licht kommen. Hoffnung und den Weg des Friedens bereiten. Unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Licht, Hoffnung, der Weg des Friedens. Und sein Name Johannes, der Herr hat Gnade erwiesen. Das steht so drüber. Der Herr hat Gnade erwiesen. Der Herr war gnädig. Und als ich das gelesen habe, diese Punkte so herausgefunden habe in dem Text, dann habe ich gemerkt, wow, das ist ja genau eine Beschreibung von uns als Christen, als Kinder Gottes, die wir schon Ja zu Jesus gesagt haben, sagen wir, wir wollen ihm nachfolgen. Das ist eine Beschreibung unserer Berufung, dessen, wozu wir auf dieser Erde sind. Hammer. Wir sind alles Johannese in diesem Sinne. Diese Berufung des Johannes ist unsere Berufung. Ich gehe kurz nochmal durch. Hey, Prophet des Höchsten. Das klingt, du denkst so, ich bin kein Prophet des Höchsten. Das ist so ein Titel, das klingt ein bisschen hochtrabend vielleicht und abstrakt. Ey, wir sind hier berufen, auf dieser Erde zu sprechen für Gott. Wir sind Propheten des Höchsten, klar. Wir reden für Gott. Anstelle von Gott sprechen wir hier auf der Erde Worte des Lebens und wir bringen Hoffnung und Mut hinein und die Liebe Gottes durch unsere Worte, auch durch die Taten, aber auch durch die Worte. Wir bereiten einen Weg für Jesus. Wir versuchen immer den Weg zu bereiten, zu öffnen, dass Menschen Gott erleben können. Dass Menschen irgendwie einen Zugang kriegen zu dieser herrlichen Gegenwart von Gott, die uns so begeistert. Das ist unser Anliegen. Das versuchen wir, einen Weg zu bereiten für Jesus. Wir reden von dem Evangelium. Wir Christen reden von Sünde, aber nicht wegen der Sünde, sondern weil wir über die Lösung sprechen möchten. Die Freiheit von Sünde. Weil wir wissen, es hat jemand am Kreuz die Sünde getragen, nämlich Jesus Christus. Er hat die Schuld genommen. Und so führen wir das Volk zur Erkenntnis. Rettung, Befreiung von Sünden. Und auch, ich glaube, die Frucht unseres Lebens darf es sein und das wünschen wir uns so sehr, dass wir Licht bringen, wo Dunkelheit ist, dass wo wir hingehen und mit Menschen Kontakt haben, wo sie verzweifelt sind, wo sie in Depression sind, wo es ihnen nicht gut geht, wo sie einfach verzweifeln auch am Leben, das, wo wir ihnen begegnen und wir bringen Hoffnung und Licht und Leben hinein. Die Frucht unseres Lebens, Licht und Hoffnung. Und wir machen einen Weg des Friedens. Wir suchen nicht Konfrontation, wir suchen nicht unsere Meinung darzustellen, sagen, ich habe aber Recht und ich bin aber Christ und du bist falsch und so. Das ist ja nicht unsere Art, sondern wir suchen immer den Weg des Friedens. In aller Klarheit natürlich, nicht verwaschen. In aller Klarheit, wir halten die Wahrheit von Jesus hoch. Aber wir suchen den Weg des Friedens. Wo kann Jesus ankommen bei einem Menschen? Wo kann das passieren? Wie braucht der Mensch das gerade? Und so ist das eine wunderbare Beschreibung unserer Berufung. Und hey, Gott hat Gnade erwiesen. Ich glaube, das können wir auch über unser Leben schreiben, oder? Trifft das auf manche hier zu? Amen, ja? Ja. Gott hat Gnade erwiesen. Boah, wenn ich über mein Leben schaue, sage ich, Gott, du bist so gnädig. Boah, ich hab nichts von dem verdient, was du mir geschenkt hast, nichts. Aber du bist so gnädig gewesen, Gott. Du bist so gnädig. Das ist eine Überschrift. Ja, Johannes, der Herr hat Gnade erwiesen. Und ihr Lieben, diese Beschreibung hier unserer Berufung, dieser Johannes-Berufung, so nenne ich es, diese Berufung, die hat Gott auch nicht vergessen. Und er lässt uns auch hier nicht allein mit dieser Berufung. Manchmal fühlen wir uns da vielleicht so und sagen, oh, es ist so, das klingt so groß, ja, Prophet des Höchsten, ein Wegbereiter für Jesus sein, für den Sohn Gottes. Boah, ich lass mich in Ruhe, ich will einfach normal mein Leben leben, ja. Ihr Lieben, Gott hat unsere Berufung und deine Berufung nicht vergessen. Und es ist nicht so, dass du es alleine machen musst. Es ist so, und da kommen wir gleich dazu, dass er dir eine wunderbare Ausrüstung gibt dazu, das zu tun. Aber er hat dich nicht vergessen. Er hat deine Berufung nicht vergessen, auch nicht die spezielle Berufung, die vielleicht du bekommen hast. Wie du die Liebe Gottes verteilst in dieser Welt, das ist ja bei jedem von uns auch anders. Aber er sieht dich und er hat deine spezielle Berufung nicht vergessen. Das, was er dir zugesagt hat, dazu steht er. Und das darfst du gerne wieder ausgraben und nehmen. Genau. Römer 11, 29, unbereubar. Das ist unwiderruflich. Es sind die Gnadengaben und die Berufung von Seiten Gottes. Hey, Gott bereut es nicht. Und wisst ihr, wenn Gott Leute ruft, dass sie seine Kinder werden, dann ruft er sie gleichzeitig hinein, dass sie seine Mitarbeiter werden in seinem Königreich. Dann ruft er ruft uns immer gleichzeitig auch in eine Mitarbeit hinein, in einen Dienst hinein, in eine Aktivität hinein. Gott ruft keinen einzigen so, nur so, hey, du darfst jetzt bei mir sein und jetzt, okay, egal, ja, das war's, gerettet, so. Und deswegen ist es total schlimm, wenn Menschen da stehen bleiben und sagen, ich bin gerettet und jetzt warte ich auf den Himmel und dann, okay, ja, ich lebe hier mein Leben. Sondern Gott hat viel mehr. Er hat diese Bestimmung für jeden Einzelnen von uns, diese Berufung, die ihn so groß macht, die ihn so groß macht und die uns so erfüllt, die uns so glücklich macht. Es ist so ein Miteinander. Und es lohnt sich so sehr, hier, ich finde, ein Leben lang dran zu bleiben, ein Leben lang zu fragen, ohne sich hier, ohne in Frust zu geraten, ja, sondern immer zu sagen, Gott, was ist denn dran? Was ist mein nächster Schritt? Was ist für das nächste Jahr 2020? Was ist denn Ziel für dich, für mein Leben? Wie soll ich denn meine Berufung leben im nächsten Jahr? Was ist denn dran? Welchen Menschen soll ich denn dienen? In welcher Art soll ich ihnen dienen? Ihr Lieben, lasst uns bitte, bitte nicht stehen bleiben bei Errettung, sondern lasst uns immer das nehmen, das ganze Paket nehmen, für ihn, ein Leben lang ihm dienen. Das ist möglich. Er macht uns fähig und er bereut es nicht, dass er uns berufen hat. Er bereut es nicht, dass er dich berufen hat. Ja, auch wenn du vielleicht sagst, ich habe Gott enttäuscht, ja. Vielleicht auch manche von uns als Jugendlicher vielleicht so, hey, ich war so on fire für Jesus und ich wollte die Welt verändern und alles. Und boah, dann ist es so normal geworden irgendwie. Hey, weißt du was, Gott ist nicht enttäuscht. Gott ist nicht enttäuscht von dir. Gott ruft dich aber, er ruft dich aber. Grab wieder aus. Auch vielleicht für manche diese jugendliche Begeisterung, auch die kindliche Begeisterung. Grab es wieder aus. Es ist so viel drin, so viel Leben drin. Und nun wissen wir, Gott hat uns nicht vergessen, aber es kann passieren, dass wir ihn vergessen. Es kann passieren, dass wir unsere Berufung vergessen, die er für uns hat. Und auch dafür hat er vorgesorgt. Und er hat einen wunderbaren Reminder, einen Erinnerer, den guten Heiligen Geist. Ihr Lieben, ohne den Heiligen Geist wäre diese Geschichte, die wir gerade angeschaut haben, ganz schnell wieder normal geworden. Da hätte es ein Wunder gegeben. Übernatürliche Geburt von einem alten Ehepaar, Johannes, cool, alle freuen sich, Gott die Ehre. Und dann geht's normal weiter. Aber es war mit dem Heiligen Geist. Ihr Lieben, ohne den Heiligen Geist wird auch unser Leben schnell wieder normal. Ja, und dann sind wir als Christen auch unterwegs und glauben an Jesus. Aber dann leben wir vor uns hin und wir leben genauso wie die Menschen um uns herum. Und es ist so normal. Und dann fangen wir an, uns zu langweilen und fragen uns, oh Gott, irgendwie, da muss doch mehr sein. Oder auch andere erleben mehr als ich und wir werden voll neidisch oder verurteilen vielleicht sogar noch andere. Oh, es wird so normal, so langweilig normal. Vater und Sohn, Johannes und Zacharias, was sie hier verbindet ist, sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der Johannes, über ihn heißt es, schon vom Engel verkündigt, er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Okay, Johannes, der war abgesondert, ja, kein Alkohol für Jesus. So, das ist hier kein Gesetz, ja, das ist kein Gesetz, wir dürfen kein Alkohol trinken, es ist einfach nur, es ist besser von Gott zu trinken, vom Heiligen Geist zu trinken, als von dieser Welt zu trinken, sich zu sättigen. Bei Jesus und durch den Heiligen Geist satt zu werden, als von der Welt satt zu werden und von den Angeboten der Welt satt zu werden. Und was mir hier zeigt, dass er wurde schon im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt. Also das ist irgendwie crazy und ich weiß auch nicht, wie es in meine Theologie reinpasst, aber ist auch egal. Weil Gott ist Gott und steht über jeder Theologie, preist dem Herrn. Halleluja. Aber er, im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ja. Und das heißt, das ist echt ein Geschenk, ja, weil das kleine Baby im Mutterleib, dieser kleine Embryo, was kann der denn machen? Nix kann der machen. Ja, der kann nicht mal Jesus annehmen, irgendwie so, wahrscheinlich, oder, keine Ahnung. Ich will hier nicht mich verrennen. aber was kann er denn, er kann nichts machen, der Johannes im Mutterleib. Er wird einfach von dem Heiligen Geist erfüllt, weil Gott findet es wichtig. Für seine Berufung, für seinen Auftrag. Hammer, wenn ein Baby schon im Mutterleib von dem Heiligen Geist erfüllt wird. Wow, irgendwie eine neue Dimension. Und der Zacharias, ne, es zeigt einfach, es ist ein Geschenk. Ja, also für uns auch, die wir alle hier außerhalb des Mutterleibes sind. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk. Ja, Gott möchte so gerne seinen Geist auf uns, unser Herz ausgießen. Auch immer wieder neu. Zacharias, der Vater des Neugeborenen, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Jetzt war er frisch Papa geworden, ja, so im hohen Alter. Eine neue Aufgabe, eine neue Salbung. Eine neue Aufgabe, eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist wichtig. Das ist gut. Herr, wenn du eine neue Aufgabe reingehst mit Gott, dann bitte ihn um eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Sonst wird's menschlich und verkrampft und schwierig. Geisterfüllung ist immer Befähigung für den Auftrag. Geisterfüllung ist nicht für mich so. Ah, schön, ich habe den Heiligen Geist empfangen vor 25 Jahren und toll, ich kann dann Haken hintermachen, ja, erledige das Thema. Ich bete vielleicht auch in neuen Sprachen, habe dieses Gebet bekommen, diese Gebetssprache, und es ist wunderschön und ist total gut und oh Hammer, ich freue mich so sehr, Gott. Das ist nicht das Ziel davon. Das Ziel ist Befähigung für den Auftrag. Für den Auftrag, um zu dienen, um in unserer Berufung zu leben. Deswegen. Und hier auch, wo wir sehen, um prophetisch zu reden zu können, um diese Worte vom Himmel auf der Erde verständlich zu machen. So, das prophetische Reden beginnt, wo wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und es ist nicht immer nur so ganz irgendwie formell und so spricht der Herr und jetzt habe ich gerade einen Impuls bekommen. Das Prophetische, es kommt im Alltag, glaube ich. Es sind diese Worte, die wir einander auch zusprechen, wo eine Kraft drin steckt, wo eine Power drin ist von Gott, wo wir merken, boah, da hat mir jemand was gesagt, aber irgendwie, das war Gott, der da gesprochen hat zu mir. Wir hatten es letztens bei uns im Kindergottesdienst in Gütersloh, dass eine Frau ganz begeistert war, eine Mitarbeiterin, die kam da raus und sagte, ey, das ist so krass, dieser Junge, der eigentlich sonst nur Quatsch macht und so viele schlechte Worte aus seinem Mund rauskommen, der hat heute ein paar Sätze gesagt und da hat Gott so zu mir gesprochen. Ich habe Gottes Stimme gehört aus dem Mund dieses Kindes heraus. So, ah, cool. Prophetisch reden ist überall. Ja, überall, wo Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Ja, genau. Unvergessen. Du bist unvergessen. Gott hat dich nicht vergessen. Und hat deine Berufung nicht vergessen. Und falls du hier bist und du hast deine Berufung vergessen, ich gehe mal davon aus, dass du Gott nicht vergessen hast, sonst wärst du jetzt nicht hier. Aber falls du deine Berufung vergessen hast, oder die nicht mehr so präsent ist, oder du auch da nochmal weitere Fragen hast, so möchte ich dir Mut machen, bitte Gott, dich mit seinem Heiligen Geist zu erfüllen. Bitte ihn, dich mit seinem Geist zu erfüllen. Weil er will dich gern befähigen. Er will dich gern erinnern. Auch an das, was schon war. Erinnern an das, was er gerne ausgraben möchte. Wo du berufen bist. Wo du berufen bist, deine Welt zu verändern. Deine Welt zu verändern. Die Welt, in die Gott dich reingestellt hat. Zu prägen. Zu verändern. Johannes, dieses Baby, um das es hier dann ging, er war der Wegbereiter für Jesus, wie schon gesagt. Und Jesus, gut, es ist Weihnachten, er kam als Baby in der Krippe zur Welt. Gott kam auf die Erde. Aber wir kennen die Geschichte und wir kennen das Ende der Geschichte. Und das Ende der Geschichte war, dass dieser Jesus dann sein Leben hingegeben hat. Sein Leben hingegeben hat am Kreuz für unsere Schuld und Sünde. Für das, was uns von Gott getrennt hat. Und das feiern wir jetzt gleich im Abendmahl. Alle, die möchten, die da mitmachen möchten. Wir geben das Brot durch die Reihen und den Traubensaft durch die Reihen. Und dieses Brot, es steht dafür, dass Jesus gefoltert worden ist, getötet worden ist, dass er gelitten hat und dass wir durch das Essen daran teilhaben, sagen, ja, Jesus, ich gehöre zu dir. Ich mache mich fest heute wieder. Ich mache mich fest an dir und auch an meiner Berufung vielleicht. Ja, an dem, was du in mich reingelegt hast. Ich möchte mich mit dir ganz eng verbinden. Und wenn wir den Saft trinken, diesen Traubensaft, der steht für das Blut von Jesus. Das Blut von Jesus reinigt uns von jeder Sünde, von jeder Schuld. Alles, was dir bewusst wird, auch gerade jetzt, wo du merkst, boah, hier habe ich einfach versagt, das war nicht gut, war nicht richtig. Oder hier ist ja so eine Sache, da komme ich nicht raus. Oder vielleicht auch diese Sache von Vergessen. Ja, Vergessen, ich hab Gott irgendwie vergessen oder ich habe auch meine Berufung vergessen. Und ich möchte gerne mich dafür entschuldigen. Hey, ist eine Hammergelegenheit, das zu tun. Und zu trinken und sagen, danke, dass du mich reinigst von jeder Schuld. Dass da keine Verdammnis ist in meinem Leben. Dass ich frei bin, nach vorne schauen kann. Herr, es tut mir leid. Es tut mir leid. Meine Sünde tut mir leid. Ich will es nicht wieder tun. Und jetzt schaue ich nach vorne. Und du reinigst mich. Du hast am Kreuz bezahlt für meine Schuld. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ja, lass uns das zusammen feiern. Ja, lass uns das feiern zusammen, dieses Abendmahl. Ich bitte die eingeteilten Personen, jetzt nach vorne zu kommen.